ARD.
Es ist wie mit dem autonomen Fahren. Es geht um diese Potenziale, dass man Verkehr automatisieren und dann vielleicht zukünftig auch autonom gestalten kann. Und damit bieten sich halt auch Einsparungspotenziale. Wenn ich einfach sagen kann, wir haben hier eine Fernüberwachung von einem Piloten, der guckt sich gerade irgendwie 10 Drohnen parallel an, dann ist das gegebenenfalls günstiger als 10 Fahrer auf der Straße. Und es gibt viele technologische Synergien in der Forschung, in der Entwicklung von Komponenten. Da ist einfach der Trend gerade dahin gegangen zu sagen, wir haben die Technik, lass uns die in die Luft bringen, und man sucht gerade eher noch nach Geschäftsmodellen und Anwendungsmöglichkeiten. Die Technik ist da und die hat eine lange Geschichte.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
So können sie klingen. Oder so. Oder auch so. Drohnen. Immer öfter sieht und vor allem hört man sie auch in der Stadt fliegen, meist über Freiflächen, gesteuert von Privatleuten. Das wird sich möglicherweise bald ändern, denn es wird längst daran gearbeitet, Drohnen systematisch einzusetzen für Lieferungen, Infrastruktur und Dienstleistungen in der Stadt. Die Frage ist, wird das unseren Alltag wirklich besser machen oder irgendwann auch ganz schön nerven? Und wie regeln wir das, wenn dieser Luftraum immer stärker genutzt wird? Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener. Und mein Gast ist Dr. Tobias Biele von der TU Berlin. Er erforscht, wie Drohnen sinnvoll in unseren Alltag integriert werden können und vor allem, was Städte, Politik und Gesellschaft dabei beachten müssen. Herr Biele, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herr Biele, Sie haben Soziologie studiert und sich dann auf Stadtplanung und Bürgerbeteiligung spezialisiert. Wie kommt man denn von diesem Ausgangspunkt auf das Thema Drohnen?
Ja, war spannend, aber grundsätzlich war damals die Frage, ne, das ging um immer Themen wie Windkraftausbau, Innenstadtsanierung, Umweltschutzmaßnahmen. Die Frage, wie kriegst du verschiedenste Perspektiven, die davon betroffen sind, von diesen Maßnahmen in den Planungsprozess, also in die Baugenehmigung oder in die Verkehrsplanung, und an diesen Schnittstellen, das war dieses Studium. Daran habe ich auch eine Weile gearbeitet, so ein Beteiligungsbüro. Und dann gab es dieses Angebot der TU Berlin, wo es dann gar nicht so um diese Gegenwart geht, wo soll jetzt ein Windkraftrad hingebaut werden, sondern wie gestaltet man vielleicht so einen potenziell zukünftigen Verkehrsträger partizipativ von Anfang an, dass du verschiedenste und die wichtigen Perspektiven in diesen Planungsprozess mit einbringst. Und dann war es halt eine Zukunftsforschung ein Stück weit.
Viele denken beim Thema Drohnen vielleicht zuerst an Spielzeuge oder auch an Militär, aber Sie schauen auf den Alltag. Was sind denn die wichtigsten zivilen Einsatzbereiche?
Im Moment, wenn man sich jetzt den Alltag anschaut, dann gibt es dieses zivile Segment vor allen Dingen bei Städten, vor allen Dingen jetzt große Städte auch in Deutschland, wo Drohnen für verschiedenste öffentliche Aufgaben eingesetzt werden. Ja, da geht es um Inspektion von Infrastrukturen, auch mal irgendwie, wenn Verkehr umgeleitet wird, dass man von oben schauen kann, wie sich eingefädelt, solche Themen, Grünschnitt. Das sind einfach Aufgaben, wo sich Drohnen zunehmend auch etablieren im öffentlichen Sektor, für öffentliche Aufgaben. Es gibt natürlich diesen riesigen Dienstleistungssektor. Ich glaube, dass die meisten Windkrafträder heute mit einer Drohne inspiziert werden und da niemand mehr hochklettert, weil es einfach viel günstiger ist und sich einfach auch durchsetzt, etabliert. Brückeninspektionen, Inspektionen von Stromtrassen, das sind alles Themen. Da ist einfach auch Markt da und das sind wirtschaftliche Vorteile, die sind schon da. Und das Thema, was mich am meisten auch von der Forschung interessiert, ist, Drohnen als Verkehrsträger, als Transportmedium. In dem Fall gibt es in Deutschland noch nicht viel, aber es fängt an. Es gibt einige Unternehmen, die liefern beispielsweise schon medizinische Proben zwischen Kliniken. In Irland, in den Vororten von Dublin, gibt es ein Unternehmen, was wirklich tagtäglich Cappuccinos und Essen in die Vorgärten liefert. Also da gibt es schon Ansätze, sagen wir es mal so. Ja.
Und ist es jetzt einfach Zukunft, die passiert? Oder warum wird Drohnenlogistik gerade jetzt so intensiv diskutiert?
Es ist wie mit dem autonomen Fahren. Es geht um diese Potenziale, dass man Verkehr automatisieren und dann vielleicht zukünftig auch autonom gestalten kann. Und damit bieten sich halt auch Einsparungspotenziale. Wenn ich einfach sagen kann, wir haben hier eine Fernüberwachung von einem Piloten, der guckt sich gerade irgendwie 10 Drohnen parallel an, dann ist das gegebenenfalls günstiger als 10 Fahrer auf der Straße. Es gibt viele technologische Synergien in der Forschung, in der Entwicklung von Komponenten. da ist einfach der Trend gerade dahin gegangen zu sagen, wir haben die Technik, lass uns die in die Luft bringen, und man sucht gerade eher noch nach Geschäftsmodellen und Anwendungsmöglichkeiten. Die Technik ist da und die hat eine lange Geschichte.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass in Irland der Cappuccino per Drohne geliefert wird. Aus Ihrer Sicht als Soziologe würden Sie sagen, es gibt da vielleicht eine Diskrepanz zwischen dem, was eben technisch möglich ist, Sie haben gesagt, es ist technisch möglich, und dem, was vielleicht gesellschaftlich sinnvoll ist?
Ja, das sind genau diese Fragen, um nochmal auf dieses Thema Partizipation zurückzukommen. Wer entscheidet und wer legitimiert? Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, das ist komplett blöd, weil vielleicht die Nachfrage ja genau sagt, nee, dafür bezahlen Menschen Geld. Es ist schwer, sowas alleine zu beantworten, sondern ich würde halt eher sagen, es braucht Aushandlungsprozesse, Diskussionen darüber zwischen den Menschen und aber auch auf politischer Ebene. Und dann zu gucken, was möchte man und was möchte man nicht. Und da kann man durchaus sagen, ich habe Prioritäten und sage beispielsweise, medizinische Logistik oder Logistik zwischen Unternehmen ist sinnvoller und das ist wünschenswert, während wir sagen, Endkundenbelieferung in der Stadt ist vielleicht gerade nicht, was wir wünschen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt ja leider auch nicht entscheiden.
Also das beruht ja eben auf der Aushandlung miteinander. Das ist ja auch ein Schwerpunkt von Ihnen. Da gucken wir auch gleich nochmal detaillierter drauf. Sie sagen auch, der Luftraum über unseren Köpfen wird zu einem politischen Raum. Was meinen Sie damit?
Genau das. Letztendlich die Fragen, was gewünscht ist und was nicht und nach welchen Maßgaben. Was das konkret heißt, ist im Bereich Transport, Verkehr beispielsweise, wo dürfte denn dann geflogen werden und wo nicht. Welche Anwendungen sind gewünscht und sinnhaft und welche denn vielleicht nicht. Wer profitiert von diesen Services, von diesen Dienstleistungen und wer ist halt der drunter wohnt, um es mal jetzt ganz pauschal zu sagen. Das sind alles Themen, diese Abwägungen zwischen wirtschaftlichen Geschäftsmodellen und Aspekten wie Sicherheit im öffentlichen Raum, Lebensqualität für Unbeteiligte. Das sind so Abwägungsprozesse, die auch dann natürlich die Stadtplanung und die Politik betreffen. Und sowas muss auch aus einer zivilgesellschaftlichen Position heraus auch nach vorne gebracht werden, sonst entwickelt sich das halt einfach weiter.
Also Sicherheitsfragen, Überwachung, faire Nutzung, das sind so die Konflikte und wahrscheinlich auch der Lärm. Ich schätze mal, das ist auch ein Punkt, der genannt wird. Sie sagen ja oder haben schon gesagt, es geht gar nicht so dolle um Technik, sondern eben um die Stadtentwicklung, Mobilität und Versorgung. In einer Studie haben Sie untersucht, ob Drohnen die Versorgung auf dem Land verbessern können. Wie waren denn die Rahmenbedingungen für diese Studie?
Die waren tatsächlich sehr gut, weil wir erst eine Vorstudie gemacht hatten, wo wir geschaut haben, ist es technisch von den Kapazitäten machbar, bietet es der Rechtsrahmen, das Luftfahrtrecht bietet es das an, ist sowas wirtschaftlich tragfähig und auch, wie stehen denn die Leute dazu? Mhm. Einerseits natürlich ja die, von denen wir sagen, ihr habt doch hier bestimmt eine Nachfrage, ihr seid doch sozusagen hier auf dem Dorf ohne jegliche Versorgungsstruktur und halt auch die, die das jetzt nicht benutzen. Und daraus haben wir ein Betriebskonzept entwickelt, auch mit den Menschen vor Ort, was das Thema angeht, welche Waren möchten wir liefern? Wollen wir den Supermarkt, wollen wir den lokalen Einzelhandel am Marktplatz, wie wollen wir das abrechnen, wie soll bestellt werden, dass selbst ältere Menschen das benutzen können, Telefon gegenüber App. Das waren alles so Aspekte, die konnten wir gemeinsam entwickeln und dann durften wir im sozusagen einer Umsetzungsphase dieses Konzept auch wirklich über 2 Jahre lang ausprobieren und haben dann wirklich mit Lieferdrohnen 2 Dörfer angeschlossen und versucht zumindest regelmäßig zu liefern und Bestellungen aufzunehmen und dann halt abzuschicken.
Ja, und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Boah, super spannend. viele Ergebnisse. Ich glaube, was für uns damals unerwartet kam, ist, dass da dieses technische Segment noch nicht so ausgereift war, wie wir es erwartet und erhofft hatten. Also wir hatten anfangs technische Probleme, dass sozusagen diese Drohne beispielsweise punktgenau auf dem Podest landet, die Datenverbindung, irgendwie die Akkus. Es gibt so viele Komponenten, wo man sagt, oh, da hätten wir gedacht, wären wir schon weiter. Das war jetzt unsere Erfahrung in dem Projekt. Deswegen hatten wir auch nochmal den Anbieter gewechselt. Ansonsten waren die Mitnahmen durchaus positiv, was die Resonanz der Menschen vor Ort anging. Also die konnten und die wollten den Service auch gerne nutzen, weil es da wirklich halt kein großstädtisches Lieferservice-System gibt. Man kann halt nichts bestellen. Du kannst dir halt die Brötchen dann plötzlich mal mit der Drohne bringen lassen oder das Gemüse. Und es waren Sachen, die gerne angenommen wurden, die wir nicht in dem Ausmaß bereitstellen konnten, wie wir wollten, durch die technischen Probleme oder mal eine Luftraumsperrung durch die Bundeswehr oder ähnliches. Aber die Resonanz der Leute vor Ort war sehr, sehr positiv und der Rechtsrahmen hat es auch ermöglicht. Und dann ist noch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, wo man sagen muss, okay, im Moment hatten wir dort einen Piloten, der sozusagen die Drohne einzeln überwacht hat, der dafür gesorgt hat, dass auch alles gut geht. Diesen Betreuungsschlüssel zu sagen, wir automatisieren mehr oder wir haben jetzt hier mehrere Drohnen, die parallel betreut werden, das hatten wir so in der Form noch nicht. Deswegen war es jetzt in der Form noch nicht wirtschaftlich. Aber ja, es ist halt der Blick in die Zukunft und dafür sind wir angetreten und haben spannende Erfahrungen gemacht.
In einer anderen Studie oder auch in dieser Studie haben Sie ja eben untersucht, wie Menschen zu Drohnenlieferungen stehen und Sie sagten, Sie waren relativ offen. War das die Mehrheit?
Na, Sie gehen jetzt auf eine Studie von 2021 ein. Da ging es um das Thema Flugtaxis und Lieferdrohnen. Und nee, damals war die generelle Einstellung in der Bevölkerung in der Tendenz schon noch eher negativ, was das Thema angeht.
Kann man da sagen, also diese Studie von 2021, dass die Menschen da vielleicht nicht direkt selbst profitiert haben und deswegen kritischer dem gegenüberstanden und jetzt in dieser Studie zur ländlichen Versorgung die Menschen ja direkt profitiert haben, dass das eine Rolle spielt, warum oder wie die Menschen gegenüber diesem Einsatz von Drohnen stehen?
Ja, mit Sicherheit. Ich denke, dass es dann vielleicht auch einfach noch zu weit weg war und schwer vorstellbar, wenn ich jetzt hier sage, wie stehen Sie zu einer neuen Verkehrsform über Ihren Köpfen in der Stadt oder im ländlichen Raum. Dort diese Hands-on-Erfahrungen, dieses mal hören, sehen, mal bestellen, das hat natürlich riesige Auswirkungen. Auch einfach, dass man die Menschen kennt, die dort die Drohne fliegen und man nicht sozusagen so anonym ist und nicht weiß, wer fliegt da, was ist da gerade. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, es war damals schon klar, allgemein gesprochen, ne, da war die Einstellung jetzt vielleicht in der Tendenz noch negativ, aber trotz dessen gab es Anwendungsbeispiele, wo man einfach sagen kann, die Sinnhaftigkeit wurde gesehen und die wurde dann auch bestätigt. Und wenn man Anwendungen hat, wo man sagt, da gehe ich davon aus, das unterstützt das Gemeinwohl, sei es jetzt bessere, ich sage es jetzt nochmal, medizinische Versorgung oder wir können als Stadt Kosten sparen, weil wir irgendwie effizienter Infrastruktur begutachten oder warten, dann sind das Themen, die stoßen auf Zuspruch. Und wenn es dann so in diese individuelle Schiene geht, Einzelpersonen, die davon profitieren, dann wird es halt immer kritischer. Ich denke, da gibt es schon so eine Tendenz in der Einstellung.
Haben Sie damals in dieser Studie Ergebnisse gesehen, die Sie überrascht haben?
Ja, grundsätzlich ist es das, weil es ist jetzt nicht das Handy in der Tasche. Das ist Ihre Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Aber hier reden wir von einer Technologie, die öffentlich eingesetzt wird. Das ist ein geteilter Stadtraum, das ist ein Luftraum, der ist Gemeingut letztendlich. Und damit nochmal zurück zu dem Thema, wird es halt auch ein Stück weit politisch, weil es ist halt eine Ressource, die man dann beansprucht und dann ist die Frage, wie stehe ich dazu? Andererseits ist natürlich diese Begeisterung da, zu sagen, boah, eine Lieferung direkt in meinen Vorgarten oder direkt vor meine Tür, wo ich sagen kann, komm genau 13:50 an und dann wird da das Paket abgesetzt. Natürlich ist da diese Faszination da, das auch auszuprobieren und auch eine Offenheit gegenüber so einer Zukunft. Aber dass die Einstellung halt dieses mehrdimensionale Konzept ist zwischen, naja, es ist halt irgendwie was Öffentliches, aber auch was ich vielleicht privat nutzen möchte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig anzuerkennen, wenn wir über Drohnen reden.
Drohnen am Himmel, Pakete aus der Luft, fliegende Verkehrssysteme, vielleicht bald Alltag in Berlin und Brandenburg. Was nach Zukunft klingt, wird gerade konkret geplant. Was dabei alles zu bedenken ist und welche Fragen dabei zu klären sind, Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener und zu Gast ist der Soziologe Dr. Tobias Biele von der Technischen Universität Berlin. Jetzt haben Sie schon gesagt, bei der Studie, wo Sie untersucht haben, wie die Drohnenlieferungen ankommen bei der Bevölkerung auf dem Land, spielt es unter anderem eine Rolle, dass Sie halt wissen, wer diese Drohne fliegt. Das wird ja in der Stadt dann eher nicht so sein. In Berlin wird der Einsatz von Drohnen ja gerade erprobt im Rahmen eines vom Berliner Senat geförderten Projekts der TU Berlin. U-Space Berlin heißt es. Sie sind Teil davon. Erstmal vielleicht zur Begriffserklärung. Was ist denn mit U-Space gemeint?
U-Space ist ein europäisches Konzept, was letztendlich ein Verkehrsüberwachungssystem für den unteren Luftraum beschreibt. Also wir haben das in der bemannten Luftfahrt. Wir haben Fluglotsen, die wissen jederzeit, wo wer fliegt. Und jetzt versucht man das auch für eine Ebene tiefer zwischen sozusagen der bemannten Luftfahrt und der Stadt aufzubauen, wo man sagt, wir wollen diesen Verkehr überwachen und wir wollen ihn auch steuern, sodass wir sicher sein können, wer fliegt, dass wir auch sicher sein können, dass man Konflikte oder Zusammenstöße im Extremfall vermeiden kann, weil man auch dann mit den Piloten, die verantwortlich sind für die jeweils einzelne Drohne, in Kontakt steht. man will, dass wenn der Rettungshubschrauber der Polizei oder der Krankentransport plötzlich einen Notfall fliegt, dass der gefahrenlos weiterhin fliegen kann. Und das sind alles Themen, die erhofft man sich über dieses U-Space-Konzept zu beantworten. Und man hat natürlich auch eine ganz klare wirtschaftliche Perspektive, dass man sagt, okay, es ist hier ein überwachter Flugraum, ich gehe jetzt hier in den Anbieter, sage, ich möchte von da nach da fliegen und dann hast du innerhalb von wenigen Minuten vielleicht eine Flugfreigabe und los geht's. Während es heute noch Monate der Genehmigung sind, wenn es denn überhaupt genehmigt wird.
Wer entscheidet denn, wo Drohnen fliegen dürfen?
Ja, super spannendes Thema, weil wir reden ja hier von Luftfahrt. Luftfahrt ist auf Bundesebene geregelt. Dieses ganze Thema U-Space bzw. die Regulatorik für den Einsatz von Drohnen und auch Flugtaxis ist aber grundsätzlich auch ein europäisches Thema. Man möchte überall in Europa ähnliche oder gleiche Regeln, um halt so einen europäischen Binnenmarkt auch zu ermöglichen. Aber die Auswirkungen sind halt mitunter sehr konkret vor Ort. Und da gibt es gerade einfach auch in diesem Rechtsgebungsprozess, in diesem Aushandlungsprozess, man muss es ja sagen, meiner Ansicht nach auch noch eine Lücke. Weil die Frage dann ist, inwiefern hat denn beispielsweise eine Stadt überhaupt die Möglichkeit zu sagen, was über ihr passiert? Ist sie denn sozusagen betroffen? Ist das ein Thema, wo die Stadtplanung sagen kann, wir schließen bestimmte Flächen ein oder aus oder bestimmte Kapazitäten oder bestimmte Anwendungen? Das sind Themen, die sind in der jetzigen Form so einfach auch noch nicht vorgesehen. Aber da entwickelt sich auch viel und da gilt es dann auch mit der Forschung oder auch mit Dialogen und Formaten darauf hinzuwirken, dass diese Lücken erkannt werden.
Ich muss nochmal fragen, unterer Luftraum, wenn Sie jetzt sagen, es wird darüber diskutiert, welchen Hebel da eine Stadt hat, zu sagen, was über ihr fliegt. Wo genau fliegen die Drohnen? Auf welche Höhe fliegen die denn? Also ich meine, im Endeffekt fängt doch der untere Luftraum, korrigieren Sie mich bitte, direkt über mir an, bis der obere Luftraum für Flugzeuge anfängt.
Im Grunde ist es so. Wir reden meistens von 120 Metern. Also 120, 150, ja.
Also ist jetzt nicht so weit.
Ist nicht so weit, ja. Man sieht's, ja.
Ja, die Rede im Projekt ist auch von einem gerechten Luftraum. Sie haben es schon so ein bisschen vorhin angesprochen. Was ist denn ein gerechter Luftraum?
Ein Luftraum letztendlich, der die verschiedensten Interessen und Abwägungsbedarfe halt in ein Gleichgewicht bringt. Und das ist dann natürlich einerseits das Thema, wie kann ich hier neue Geschäftsmodelle etablieren, die mir irgendwie diese unternehmerische Freiheit erlauben, dass ich diese Technologie benutzen kann. Das eine und das andere ist natürlich, wie kann ich vielleicht als Stadt bestimmte Güter schützen. So kann ich beispielsweise eine Gebietsfunktion schützen, wenn ich sage, hier, plastisches Beispiel. Hier ist jetzt ein Erholungsgebiet ausgewiesen und dann ist natürlich die Frage, beeinträchtigt das jetzt irgendwie, wenn hier Verkehr im Luftraum passiert? Und dann natürlich auch Rechte von Bürgern, von Umweltschützern. Also ist jetzt hier das Thema Vögel relevant? Mhm. Da muss man sagen, okay, wir forschen daran, wir versuchen das evidenzbasiert herauszufinden und wenn das ein Thema ist, dann muss das halt mit an den Tisch geholt werden. Und wenn es dann funktioniert, dann wäre das wahrscheinlich ein gerechter Luftraum, was da rauskommt.
Das Projekt U-Space ist 2025 gestartet. Wie weit ist man da? Fliegen die Drohnen schon?
Nein, wir fliegen noch nicht. Die Industriepartner in dem Projekt fliegen noch nicht. Das ist eine Ausgründung auch aus der TU Berlin, ein junges Unternehmen. Fliegen anderswo schon medizinische Proben. Und das zweite Unternehmen ist genau sozusagen hervorgegangen aus diesem Thema ländliche Nahversorgung. Wir fliegen da noch nicht, sind in den Abstimmungsprozessen und es kann halt auch noch dauern, weil wir dann gerade zum ersten Mal natürlich diesen Prozess für Berlin erproben. Und das ist dann gar nicht so sehr dieses jetzt abheben, Kilometer fliegen und landen. Das ist dieses, okay, mit welchen Behörden müssen wir sprechen? Wie binden wir dann jetzt die Polizei ein? Was sagt das Luftfahrtbundesamt? Was sagen die Leute vor Ort? Welche Bedarfe gibt es überhaupt? Was sagen die Unternehmen, die man da jetzt vielleicht verbinden möchte? Und das sind so viele Aushandlungsprozesse. Mhm. Das ist eigentlich ein Stück weit auch die Innovation an diesem Projekt. Und dass dann am Ende hier und da vielleicht mal eine Drohne fliegt, vielleicht gar nicht so das Krasse daran.
Ja. Also das ist im Endeffekt dann die Spitze, die dann am Ende des langen Weges vielleicht erreicht wird, dass mal eine Drohne fliegt wahrscheinlich.
Hier.
Bürgerbeteiligung, das ist ja das, was Sie verantworten im Projekt U-Space Berlin. Sie organisieren beispielsweise die Plattform Luftraumstadt. Was genau passiert da?
Luftraumstadt ist eine Initiative, wo wir das Thema auch einfach in die Breite tragen möchten. Aus verschiedensten Gründen, weil halt einfach schon so viel passiert, weil schon so lange an diesem Thema gearbeitet wird und weil gerade dieser Moment da ist zwischen, es gibt noch sehr viel Gestaltungsspielräume Und es ist aber auch schon so konkret, dass man über Pilotprojekte und Modellvorhaben eine gewisse Relevanz erkennt. Das ist in der Bürgerbeteiligung ein wichtiger, ich sag mal, Match, weil es irgendwann vielleicht einfach auch zu starr geworden ist, was bestimmte Gesetze etc. angeht. Und Themen, die man so noch nicht auf dem Schirm hat, die wollen wir mit spannenden Vorträgen und spannenden Debatten, mit offenen Debatten auch einfach dann in die Breite bringen. Und das ist gerade ein Format, wo wir verschiedenste Symposien ausrichten, verschiedenste Themen beleuchten, von Geschäftsmodellen über die Frage, wie werden Drohnen in den Medien und auch in der Popkultur dargestellt. Warum müssen wir uns sozusagen trendmäßig gerade damit beschäftigen? Was bedeutet irgendwie dieser unglaublich stark wachsende militärische Markt auch für sozusagen die zivilen Anwendungen und andersrum? Das sind alles Themen, die haben gewisse Kontroverse dabei und da darf man einfach keine Angst haben, die auch zu führen. So.
Das klingt aber auch nach sehr viel Arbeit, die da noch vor einem liegt oder die zu bewältigen ist. Das primäre Ziel, ist es denn dann wirklich, dass die Menschen, also jeder Einzelne, wenn er sich beteiligen möchte, wirklich mitentscheiden kann, was passiert? Oder ist es eher, dass man da von bestimmten Plänen überzeugen will?
Also grundsätzlich denke ich, wäre es für Städte wertvoll, sich ein Leitbild zu geben. Also Maßstäbe zu definieren. Habe ich die Möglichkeit, über Lieferdrohnen Verkehr am Boden zu ersetzen? Dann ist das vielleicht was Wünschenswertes. Mhm. Was heißt das dann? Okay, dann brauche ich irgendwie diese Nachweise. Das könnte so ein Baustein sein für Leitbilder. Wenn das Thema Routenführung, das Thema Verkehrsintensität irgendwie zur Debatte steht, was bedeutet das denn konkret für vielleicht die Genehmigung von bestimmten Anwendungen? Das ist grundsätzlich noch Zukunftsmusik, weil wir noch nicht diesen Verkehr haben. So, wir reden hier von einzelnen Drohnen gerade, die hier und da vielleicht mal fliegen und es gibt faktisch noch keine große Beeinträchtigung. Aber diesen Prozess anzustoßen mit Bürgerbeteiligung wäre ein Weg dahin und da wollen wir auf jeden Fall Impulse setzen.
Impulse für die Zukunft. Schauen wir mal in die Zukunft. Wenn wir jetzt so 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen, was glauben Sie, wie sieht unser Himmel über Berlin aus?
Oh, super spannende Frage. Ich bin jetzt nicht so der Zukunftsforscher. Es gibt Menschen, die sich... Aber die Frage, was schwebt denn einem vor? Das ist super spannend und man hat halt nur so Ansatzpunkte. Also wir haben Wünsche oder andersrum, man plant mit diesem U-Space so, dass man sagt, okay, wir kennen zwar die Bedarfe noch nicht, wir kennen irgendwie den Markt an sich so noch nicht, aber wir gehen erstmal davon aus, dass das irgendwie kommt und planen so, dass wir hier ein Verkehrsüberwachungssystem haben, was irgendwie eine Menge Flüge erstmal ermöglicht. So, und parallel guckt man und sagt, wo sind denn die Bedarfe? Wo ist denn irgendwie der Business Case oder wo ist denn sozusagen die Notwendigkeit? Und das läuft so parallel, deswegen kann man das gar nicht so klar sagen. Aber wir können natürlich, und ich denke, es ist auch wichtig, über den Tellerrand schauen. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber was heißt es denn, wenn dann plötzlich irgendwie so ein Multinational sagt, wir rollen das jetzt einfach aus? Wir sind ja in einer freien Marktwirtschaft, das geht ja. Und dann ist man da vorbereitet oder nicht? Das sind so Fragen, lässt man das zu oder nicht? Ist dieser Markt hier interessant oder nicht? Also wir sehen Städte, auch in den USA, wo gesagt wird, nö, wir sind jetzt hier, wir bieten das jetzt an, wir erproben das jetzt und viel Spaß damit. So. Und wir haben auch in China viele Städte, die diese tägliche Logistik irgendwie in ihren städtischen Alltag schon integrieren. Und das sind so spannende Entwicklungen, die geben vielleicht einen Eindruck dessen, was möglich sein kann. Aber die Frage, wo es hingeht und wo es hingehen soll, das meine ich damit, die ist ein Stück weit noch offen. Deswegen will ich jetzt keine fixe Vision geben. Ja.
Und das muss halt einfach gemeinschaftlich entschieden werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. So sind Sie ja auch eingestiegen in das Gespräch, dass Sie sagen, dass Sie hier nicht die Ultima Ratio stellen können. Sie sagen auch, der Luftraum sollte gemeinwohlorientiert gestaltet werden. Worauf sollten wir als Gesellschaft da besonders achten?
Gemeinwohlorientierung ist wirklich dieser Aspekt von, profitiert davon die Allgemeinheit und wie werden Kosten verteilt? Das bedeutet dann natürlich erstmal zu sagen, wir fokussieren oder andersrum, wenn ich jetzt sage, was sollte denn gefördert werden, unterstützt werden, wo sollte denn Forschung betrieben werden, dann sind das für mich aus meiner Überzeugung heraus Anwendungen, wo man sagen kann, es gibt diese ökologischen Mehrwerte einerseits, also wo können wir vielleicht Verkehr am Boden entlasten, wo können wir Energie sparen, wo Verkehre substituieren, beispielsweise im Bereich Personen- und auch Transportlogistik. Und andererseits, ja, wo gibt es denn diese Schnittstellen zwischen, es ist wirtschaftlich irgendwie abbildbar, aber es ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Und ich kann es nur sagen, man kann nicht immer nur irgendwie Medizin, 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 aber das sind so einige Themen, die möglich sind. Das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, Nahversorgung ist ein anderer Ansatz. Wir haben das ja bewusst erprobt, aus genau diesem Ziel heraus zu sagen, wo macht es denn Sinn? Ja, hier denken wir, macht es Sinn. Und das wurde uns dann ja auch ein Stück weit zurückgespiegelt. Und so definiert sich ja dann ja auch ein Stück weit das Thema gemeinwohlorientiert. Und ich finde halt diesen Ansatz zu sagen, okay, wie kann die öffentliche Hand auch einfach Geld sparen, effizienter sein mit Drohnen, das finde ich auch ein super wichtiges Thema.
Drohnen über unseren Köpfen, das klingt nach Zukunft, ist aber längst Gegenwart in Planung. Entscheidend wird sein, wie wir diesen neuen Raum gestalten, technisch, politisch und als Gesellschaft. Gehen Sie damit, Herr Biele?
Ja, da gehe ich mit. Danke.
Zu Gast in den Wissenswerten der Soziologe Dr. Tobias Biele von der Technischen Universität Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.